Du, Herr, musst selbst deine Gemeinde sammeln. Und wir bitten dich, dass du deine tote Christenheit erweckst. Und dann musst du bei uns beginnen, dass du uns dein neues Leben gibst. Dass wir deine vom Geist erfüllten Zeugen sind. Wir möchten dir danken für dein Wort, für die Beispiele der Apostel, für alle Ermutigung, die uns dein Wort gibt. Und wir bitten auch für unsere Heimatgemeinden, aus denen wir kommen, dass du mächtig wirkst in diesen Tagen und das Feuer auch bei uns anzündest. Amen. Die Geschichte von dem Christian Gottlob Barth, ich glaube, die steht in einem unserer beiden Liederbücher drin. Da habe ich das natürlich weggelassen von der Pfeife, sonst hätten manche gleich das ganze Buch verbrannt. Aber schon schön auch Otto Riedmüller, die Lebensgeschichte, der sich so eingesetzt hat, das doch waren unsere lieben Leute von Esslingen, die sind schon wieder abgereist. Die sind in der Gemeinde, in der Südgemeinde, wo früher Otto Riedmüller gewirkt hat. Aber jetzt machen wir weiter bei der Apostelgeschichte 5. Wir lesen nicht alles, wir fangen aber im Vers 12 an. Dazwischen ist die Geschichte von Ananias und Sapphira. Und dann kommt Vers 12, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Von den anderen aber wagte keiner ihnen zu nahe zu kommen, doch das Volk hielt viel von ihnen. Desto mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Das interessiert uns ja, warum wächst überhaupt eine Gemeinde, eine Menge Männer und Frauen, sodass sie die Kranken sogar auf die Straßen hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden gesund. Es erhoben sich aber der hohe Priester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Partei der Sadduzäer, von Eifersucht erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach, geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den hohen Rat und alle Ältesten Israel zusammen und sandten zum Gefängnis, sie zu holen. Das war ein Schreck. Das Gefängnis war leer. Die Knechte gingen hin, fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und berichteten, das Gefängnis fanden wir fest verschlossen und die Wächter vor den Türen stehen, aber als wir öffneten, fanden wir niemand darin. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Da kam jemand, der berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Knechten hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und getötet habt, den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Jetzt kommt noch die Geschichte von Gamaliel, die lesen wir jetzt nicht. Gamaliel sitzt im Hohen Rat und gibt den guten Rat, man soll einfach nichts unternehmen. Ist die Sache von Gott, dann wird das eh laufen und ist sie nicht von Gott, dann wird sie eh sich auslaufen und wird am Ende nichts bewirken können. Man weiß nicht richtig, das bleibt bis heute eine Frage der Ausleger und auch ihrer Einschätzung, ob der Rat des Gamaliel bloß ein menschlicher Trick war oder ob das eben vom Heiligen Geist gewirkt war. Jedenfalls für die Gemeinde war es nicht schlecht. Den Rat des Gamaliel kann man nicht immer befolgen. Es gab in dem Kirchenkampf des Dritten Reichs viele, die sagten, man soll es so machen wie beim Gamaliel. Wenn das vom Hitler von Gott ist, dann ist gut. Wenn es nicht von Gott ist, dann hat es eh keinen Wert, dagegen zu sein und so. Das ist ein schlechter Rat. Man muss auch gegen das Böse sich wehren. Darum will ich jetzt weiter nichts dazu sagen zum Rat des Gamaliel. Das bleibt immer umstritten, wie weit das für uns Vorbild sein kann. Sondern am Ende in Vers 40, das lese ich noch, sie riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Wenn wir uns heute unterhalten, wie können wir unsere Gemeinden so gestalten und unsere Gottesdienste, dass die Leute gerne kommen, dann werden lauter Vorschläge gemacht, von denen kein Wort in der Apostelgeschichte steht. Die einen sagen, wir brauchen bunte Taläre. Die anderen sagen, wir brauchen neue Lieder. Steht auch nichts da. Schön, wenn man neue Lieder singt. Freue mich riesig. Aber steht nichts da. Andere sagen, wir brauchen unseren Raum besser dekoriert, der muss gefälliger aussehen. Man kann viele Dinge sagen und die sind nicht schlecht. Es ist gut, wenn man sich überlegt, das Entscheidende, ob Gemeinden wachsen, das haben wir die ganze Zeit jetzt erlebt, ist, ob Menschen gefüllt sind vom Heiligen Geist. Und interessant, ganz natürliche Leute, einfache, ungelehrte Leute, sie müssen gar nichts Besonderes tun. Ich möchte Ihnen Mut machen, so wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, ein Zeuge von Jesus zu sein. Ich habe in meinem Leben so viel entdeckt und auch in der Geschichte gesehen, wie Gott so viele Christen in ihrer ganzen Natürlichkeit gebraucht hat. Und das Entscheidende war der Anziehungspunkt, dass diese Leute Jesus groß gemacht haben. Und das zieht die Menschen, wenn wir von Jesus reden. Es gibt in der Jugendarbeit gar nichts so Anziehendes, wie von Jesus zu reden. Es gibt auch Widerstand, soll uns nicht irgendwie irritieren. Aber letztlich zieht das die Menschen. Wie hat Ludwig Hofheim gesagt, das zieht die Geister. Von Jesus reden, das zieht die Menschen in unserer Zeit mehr denn je. Ich habe es Ihnen gesagt, aus der ganzen Entwicklung in allen Teilen der Welt, in allen Kontinenten, bis hinüber nach China und Indonesien, im Vorderen Orient, im Persischen Golf, in Afrika, überall ist es der Jesusname, in Lateinamerika. So wunderbar, dass die Fußballspieler bei uns das aufs Trikot geschrieben haben. Bis der Deutsche Fußballbund das verboten hat. Keine Reklameverbiete auf dem Trikot, aber wenn die sagen, Jesus allein oder so, dann kommt der ganze Fußballbund durcheinander. Und das ist nicht bloß bei den Brasilianern so, sondern das ist genauso bei den Nigerianern, das ist bei den Koreanern. Als die Brasilianer die Weltmeisterschaft gewannen, knieten sie nieder auf dem Rasen und der Reporter sagte im deutschen Fernsehen, jetzt machen Sie ein brasilianisches, okkultes Macumba-Ritual, weil er nicht mehr wusste, wie das ist, wenn Christen beten und Gott danken und Gott die Ehre geben. Also das sind alles Leute, die brennen, uns von Jesus zu sagen. Und die sagen, das ist das Allerwichtigste, was wir verkünden wollen. Und ich kann Sie immer nur bitten, treten Sie dafür ein, dass unsere Predigt einfacher wird, schlichter. Das, was wir in Krankenbetten sagen, gar nicht viel, sondern dass Menschen zusprechen, dass Menschen das erfahren, dass Jesus Schuld vergeben will, dass Jesus uns gewiss machen will im Sterben, dass uns der Tod nicht von ihm trennen kann und dass er, Jesus, die Liebe des Vaters bringt und alles, was wir den Menschen sagen dürfen, es gibt keine Rätsel mehr, du bist von Gott gesucht und er braucht dich und dein Leben hat einen Sinn, das kann dir nur Jesus aufschließen. Die Apostel waren voll davon und haben davon erzählt, überall. Und was hinter den Bau der Gemeinde, das, was bei Ananias und Sapphira passiert ist. Wenn man es noch einmal zurückblickt, was haben die beiden eigentlich Böses getan? Sie haben ihren Acker verkauft und haben das Geld zu der Apostelfüße gebracht und gelegt und haben gesagt, das kann man nehmen, für die Armen versorgen, was soll eigentlich daran böse sein? Dass sie gelogen haben, dass sie einen Teil des Geldes weggenommen haben, das hätten sie ja gern tun dürfen. Man muss ja nicht all sein Vermögen opfern. Es gibt nirgendwo in der Bibel einen Satz, der das fordert. Aber vorher hat es der Barnabas so gemacht und das muss offenbar in der Gemeinde so eine tolle Situation gewesen sein, die Eindruck gemacht hat und jetzt kamen die beiden und sagten, machen wir es genauso. Und vorher haben sie gesagt, ha, vielleicht tun wir doch noch was weg und sie haben gelogen. Liebe Freunde, ich könnte schon lange nicht mehr hier stehen, wenn Gott in meinem Leben auch so hart durchgegriffen hätte. Gott nimmt sehr genau, es ist ein Glück, dass Gott barmherzig war in unserem Leben, das ist ganz wichtig. Und dass er viel hat uns durchgehen lassen. Aber ganz wichtig ist, dass der schlimmste Schaden immer ist, wenn es in der Gemeinde nicht stimmt. Das müssen Sie wissen. In der Gemeinde stimmt es nicht. Nun wird bei uns immer wieder gesagt, Jesus hätte auch das Gleichnis erzählt vom Unkraut unter dem Weizen. Und so müsste man in der Gemeinde auch das Unkraut wachsen lassen. Das ist natürlich ein Quatsch. Wenn Sie das Gleichnis nochmal lesen vom Unkraut unter dem Weizen, das stimmt, das hat Jesus gesagt, man soll das Unkraut nicht rausjäten vor der Ernte. Aber Jesus hat das Gleichnis ja selber erklärt und in den erklärenden Versen sagt Jesus, der Acker ist die Welt. In der Welt ist so, dass Unkraut und Weizen durcheinander wächst. Und wir können in dieser Welt nicht das Unkraut, alles Böse rausreißen, so sehr es uns auch ärgert. Wir müssen es lassen bis zur Ernte Gottes. In der Gemeinde natürlich darf das Unkraut keinen Platz haben. Das ist ganz wichtig. In der Gemeinde darf das Unkraut keinen Platz haben. Da müssen wir Missstände anmahnen. Das ist oft schwierig, weil wir dann auch die Liebe verletzen. Ich weiß, welche Probleme wir anschneiden, auch in unseren Volkskirchen. Aber darum war es ja den Vätern im Pietismus so wichtig, Gemeinschaft zu bilden, wo man wirklich aufeinander Acht hat, wo man in der Nachfolge Jesu steht, gerade in den großen Volkskirchen, wo alles untereinander ist. Dass die sich treffen, die mit Ernst Christen sein wollen. Und das muss unser Anliegen auch in diesen Tagen sein. Hoffentlich ertragen Sie es, wenn andere Sie zurechtweisen. Wir haben das manchmal nötig, dass andere sagen, du, wie du in der Gemeinde auftrittst, das ist nicht recht. Das widerspricht dem Wort Gottes. Und wir müssen aufeinander Acht haben, dass nicht das einreißt in der Gemeinde, dass Böses geschieht, dass sogar die Gebote Gottes mit Füßen getreten werden. Das ist ganz wichtig, dass wir am Anfang das festhalten, dass wir nicht eine große Wachstumsgemeinde suchen, sondern was ist die Gemeinde? Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Gemeinde ist der Leib Christi. Darum ist wichtig, dass wir auch aufpassen vor den Menschen, die in die Gemeinde kommen. Nicht in der Scheinheiligkeit, das war ja bei Ananias und Sapphira so schlimm, dass die nur Theater gespielt haben, sondern dass es man dort Menschen trifft, gebeugte Menschen, die offen von ihrer Schuld reden, die den anderen zurechthelfen mit einem sanftmütigen Geist und die das auch anderen sagen von ihrer Schuld. Wir haben viel Schuld, solange wir leben. Ich habe ja am Anfang gesagt, keine halbe Stunde, wo wir nicht schuldig werden, sündigen. Wir brauchen die Gnade und darum soll das das Thema sein, nicht als Besserwisser, als Vollkommene. Das ist ganz schlimm, das stößt die Menschen ab. Und wenn wir ihnen sagen, guck mal, wir erleben es doch dauernd, wie Jesus unser Leben reinigt. Und wir laden die anderen ein, es gleich zu tun und dass es uns bedrückt, wenn wir Mängel sehen in unserem eigenen Leben. Jetzt kommen ganz gefährliche Erscheinungen in der Gemeinde. Gefährliche Erscheinungen, das ist dort erzählt, im Vers 15 und 16, da haben die Leute die Matratzen mit den Kranken in die Straßen gelegt, in der Hoffnung, dass der Schatten der Apostel über die Kranken fällt und die dann gesund werden. Es gibt nun immer wieder unter uns auch Bibelausleger, die sagen, das müssen wir heute wieder so machen. Wir holen die Kranken, Es gibt ja einen großen Evangelisten, der schon vor vielen Jahren prophezeit hat, wie die großen Karawanen von Krankenwagen in seine Evangelisationsveranstaltungen, die Kranken hinfahren und zurückfahren sie alle leer. Es ist gar nicht so passiert, obwohl der Mann noch immer vom millionenhaften Zulauf spricht. Aber es ist eine große Gefahr, wir kennen es auch in anderen Kulturen, dass da viele Gelder mitmachen, wäre in Brasilien, wie unser Bruder Russ ist, da ist an jeder Ecke, in den Slums ist da, geben Sie 10 Mark und Sie werden gesund, das sind irgendwelche komischen Sekten, die das machen. Was hier geschieht, ist uns nicht zum Vorbild geschrieben. Und wir merken auch, dass die Apostel daraus keinen Brauch gemacht haben. Das ist einmal passiert und sie haben schnell abgestellt. Und was haben sie stattdessen gemacht? Die Botschaft vom Leben verkündeten von der Bekehrung. Nicht, dass nicht Wunder geschehen sollte, aber nicht über magische Schattenbilder. Wir haben noch einen zweiten Fall, wo das passiert ist in Ephesus. In Ephesus war die Erweckung so groß, Apostelgeschichte 19 wird das erzählt, Petrus hat gepredigt und dann sind die Leute, geschickt wie sie waren, haben sich an den Apostel Paulus hingedrängt und haben ihm das Taschentuch aus der Tasche gezogen. Und haben dieses Taschentuch mitgenommen und haben es auf die Kranken gelegt und die sind gesund geworden. Was sagen Sie dazu? Machen Textilien gesund? Bringen Textilien heil? Dann müssen wir an den Heiligen Rock in Trier glauben und ähnliche Reliquien. Nein, es ist interessant, Gott hat am Anfang das benutzt bei diesen heidnischen Menschen und hat ihnen ein erstes Zeichen gegeben. Aber als sie gläubig wurden, brauchten sie keine Taschentücher mehr. Es gibt ja nichts Größeres, als dass man zu Jesus beten kann. Was wollen Sie mehr? Brauchen Sie keine Taschentücher mehr. Aber auch diesen Brauch, ich habe es in einem Videoband gesehen, einer Evangelisation, die ein Evangelist aus dem württembergischen Raum in Riga gehalten hat, erschütternd. Hat er von allen Leuten die Taschentücher einsammeln lassen, hat über den Taschentücher gebetet und die Leute sind wieder heimgegangen und gesagt, legt das den Kranken auf. Ich halte das für einen Quatsch. Wir wollen auf die Kranken den Namen Jesus legen. Wir wollen über den Kranken beten. Das ist doch viel größer, als dass wir Textilien ihnen mitgeben und geweihte Textilien rumtragen, wie es vielleicht zu schlimmen Zeiten der Reliquienverehrung kam. Und so war es auch hier. Der Schatten von Jesus ist das nicht, denn das gibt ja alles keine Bekehrungen. Im magischen Verständnis des Heidentums ist immer so, dass man meint, da geht eine Kraft aus und Gott wirkt durch sein Wort. Das hatten wir jetzt so oft erlebt und gehört. Und darum war das eine ganz große Gefährdung, dass man irgendwie noch sowas mitnimmt. Sie haben es vielleicht schon mal gemerkt, wo Sie mit ungläubigen Menschen zusammen waren, dass ich sage, oh, das war so gut, wie Sie mich besucht haben. Ihre Nähe, die hilft mir. Sie brauchen nicht die Nähe von mir. Sie brauchen die Nähe von Jesus. Und wenn Sie im Licht von Jesus sind, dann müssen Sie Ihr Leben neu ordnen. Und da müssen Sie umkehren. Wir wollen immer den Leuten helfen, dass sie nicht von uns irgendwelche Eindrücke nur mitnehmen. Sondern das, was die Apostel hier machen, ist, sie predigen das Wort. Und das hören wir, wie sie dann nachher das Wort sagen. Und darum hat der Herr sie auch aus dem Gefängnis rausgeholt, damit das Wort gepredigt wird. Und wir wollen uns wehren gegen solche komischen Praktiken, als ob man irgendwie über den Kranken solche spiritistischen Dinge tun soll. Wir wollen über den Kranken beten. Und das ist ihr Recht und das dürfen sie auch tun. Wenn Sie Jakobus 5 noch einmal lesen, was der Apostel Jakobus dort befiehlt, ist ganz einfach. Älteste der Gemeinde kommen zusammen, sie dürfen auch gläubige Christen bitten und beten über einen Kranken. Und bevor dieses Gebet stattfindet, soll eine Beichte stattfinden, der Kranke soll seine Schuld bekennen und es wird besser mit ihm werden. Steht nicht da, dass er gesund wird, im Jakobusbrief steht, es wird besser mit ihm werden. In welcher Weise diese Besserung erfolgt, auf jeden Fall ist das eine herrliche Sache. So wie es auch unser Bruder Scheuermann gestern getan hat, als er nach Ulm gefahren ist, weil eine Mutter von 4 Kindern hier von den Mitarbeitern in ganz großer Not ist, sterbenskrank. Und das Abendmahl gefeiert, das ist herrlich. Sünden vergeben und dann darüber gebetet, dass sich Jesus jetzt verherrlicht. Wie? Das kann er auch im Sterben tun. da geben wir ihm die Freiheit. Aber dass es nicht die Krankheit ist, sondern der Herr, der über allem steht. Das wollen wir so tun. Darum machen wir keine Schattenspiele über den Kranken. Bloß, dass wir das einmal klarstellen. Und das war eine große Gefährdung. Das Volk hielt viel von ihm. Das war gefährlich, dass sie die Apostel bewundern. Das waren doch einfache Leute. Wir wollen nie Verkündiger des Evangeliums hochhalten. Wir wollen den Herrn Jesus hochhalten. Und wir anderen sind Schwestern und Brüder. Das hat Jesus so wunderbar geordnet. Das Bruderwort ist ein großes Wort, weil Jesus sich nicht schämt, uns seine Brüder zu heißen. Wir haben ja viel Attacken bekommen wegen unserem Hilfswerk mit dem Hilfe für Brüder. Da sind die ganzen Feministen schon zu Felde gezogen, haben gesagt, wo denn die Schwestern bleiben. Sind im Brüderbegriff immer drin gewesen, denn es geht in der Woche der Brüderlichkeit natürlich um die Schwestern. Es geht in der Bundesärztekammer auch um die Ärztinnen, natürlich. Verstehen Sie? Das ist ja in unserer Sprache so, dass die Sprache nicht auf Geschlechter verteilt, aber heute wird ja alles so in diesem feministischen Wahn umgedreht. Sondern Jesus hat gesagt, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und Jesus hat sich neben den Ärmsten der Christen gestellt und gesagt, das ist mein Bruder. Und wenn wir zueinander dieses Bruderwort sagen, dann gibt es keinen Titel und gar nichts, was dem gleich sein kann, wie dieses Ehrenwort, Bruder und Schwester zu sein. Und dieses ist wieder heidnisch gewesen, dass sie viel von den Aposteln gehalten haben. Und das ist magisches Heidentum. Magisches Heidentum. Und deshalb wollen wir auch als Pfarrer natürlich Brüder sein. Wir wollen nicht irgendwas, das ist in der katholischen Kirche ein ganz schrecklicher Irrtum, dass man die anders einordnet, sondern ob die hauptamtlich sind oder nebenamtlich, Schwestern und Brüder sind das. Und das Wichtigste bei dem Zeugnis der Apostel ist doch, das Wort des Lebens zu verkündigen. Johannes 5, Vers 24, schlagen Sie das mal auf. Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Das Hören des Wortes von Jesus ist die höchste Stufe der Gotteserkenntnis. Es gibt gar nichts anderes, keine magischen Sachen, keine Ekstase, keine wunderbaren Versenkungen und was da alles angeboten wird für die Gefühlswelt. Das Hören des Wortes und der Gehorsam diesem Wort gegenüber, das Glauben diesem Wort gegenüber, das ist das ewige Leben. Oder Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Darum brauchen wir nichts anderes, weil das Wort ist das Instrument, durch das Gott redet. Und heute in der Losung haben wir dieses Wort, das ist gültig und wirksam, das setzt sich durch. Das ist nicht bloß ein Gelaber und ein Geschwätz. Das Wort Gottes, so wie wir es in der Bibel haben, das Evangelium, das ist so gewaltig, da kann man auch nichts dran ändern. Wer etwas davon wegtut, da wird Gott etwas wegtun vom Erbteil in der Ewigkeit. Und wer etwas hinzutut, den wird Gott verdammen über dem. Das Wort Gottes ist gültig, es ist das Einzige, durch das wir zu Gott kommen können. Darum wollen wir nichts mehr dazu haben. Und so predigen jetzt die Apostel. Ist wunderbar. Der Herr kann die Kerkertüren öffnen. Weiß noch, wie die Nachricht kam, dass Georgi Wiens plötzlich die Ausreise bekommen konnte, wie er in Korntal auf der Missionskonferenz und an der Stiftskirche geredet hat. War immer groß. Als Kinder haben wir immer gebetet für den Herrn Niemöller und den Herrn Leikam, die in Buchenwald saßen. Es ist wunderbar, wenn unsere Kinder schon wissen, die um Jesu Willen gefangen sind, für die dürfen wir beten. Und es ist ein Wunder, wenn die Regime sie freilassen müssen, die sie bedrängen und die sie plagen. Und was war das für ein Schreck für diese Verantwortlichen dort in der Tempelverwaltung, als sie plötzlich hören, die predigen. Das ist wichtig, dass das Evangelium ausgerufen wird, weitergesagt wird. Ich weiß nicht, ob ich in diesen Tagen schon mal zu Ihnen gesagt habe, 9/10 aller, die zum Glauben kommen, kommen das durch das persönliche Zeugnis von ganz normalen Christen zum Glauben. Wir überschätzen da auch den Dienst der Theologen, auch der Evangelisten und der Großevangelisation, machen wir trotzdem, das ist gut. Großevangelisation haben mir auch immer wieder geholfen. Ich habe mich neulich bei Pro Christ, habe ich selber für mich so viel wieder neu angefangen vor dem Herrn Jesus. Aber ich weiß, dass das Beste ist, Sie in Ihrem Umfeld. Sie sind der wirksamste Jesuszeuge. Und ich kann Ihnen das immer nur wichtig machen, dass Sie das benutzen. Bei Krankenbesuchen und gar nicht viel schenken und schlichtes Jesuszeugnis weitergeben, das Wort des Lebens, einem Menschen das zusprechen. Ich habe dir ein Bibelwort mitgebracht, ein Wort von Jesus. Und ich will mit dir beten und die Sorgen einfach vor Jesus ausschütten. Und jetzt kommt dieses schöne Wort, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also, Sie haben sicher zu Hause auch eine Pinnwand. Wissen Sie was, das ist so ein Kork, wo man wichtige Dinge hinmacht, Zettel, die man nicht vergessen darf. Auto muss zum TÜV und da muss man noch dran denken, dass da was bezahlt werden muss und so weiter, an der Pinnwand. Und eigentlich sollten wir mitten hinein in unsere Pinnwand einen großen Zettel hängen, Vorfahrt für Gott. Es kommt so oft bei uns vor, dass wir in den Tag hineinrennen und keine Stille haben im Gebet und zum Bibellesen. Und dann stehen wir mittendrin vor den Tagesereignissen oder dann lesen wir all die schrecklichen Nachrichten in der Zeitung, bevor wir uns zunächst einmal das Herz festmachen im Evangelium. Vorfahrt für Gott, das heißt doch, man muss Gott gehorchen. Gott hat Vorfahrt in unserem Leben. Und darum sagt der Petrus und der Johannes, ihr könnt uns gar nichts befehlen. Warum ist das so wichtig? Weil ja so viele Menschen von Ihnen was wollen. Sie sind alle Leute, die viel gefordert sind. Erst recht in Ihrem Amt wird ganz viel von Ihnen verlangt. So viele reden auf Sie rein und wollen was von Ihnen. Und dann müssen Sie immer sagen, stopp, ich gehöre zunächst Gott. Ich muss zunächst wissen, was will Gott heute von mir. Das macht Sie nicht untüchtig zum Leben, sondern im Gegenteil, das macht Sie sehr tüchtig, auch für Ihre Berufsaufgaben. Wenn Sie alles prüfen, hat das wirklich einen Auftrag von Gott, was ich da tue. Sie sind nicht der Menschenknecht. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknechte. Und darum sagt der Petrus und Johannes, und das ist für unser ganzes Leben wichtig, Gott hat Vorfahrt. Und die Menschen können sagen, was sie wollen. Die können mir androhen, was sie wollen. Zu mir wurscht. Ich tue, was Gott von mir will. Und jetzt merken Sie auf einmal, wie das in Ihrem Leben eine Ruhe und einen Frieden bringt, wenn eine Gemeinde das Motto hat, zunächst, was will Gott? Was will Gott von uns? Das Schlimme ist heute, dass so viele Theorien kommen, was man alles heute machen muss, weil man sagt, das muss man heute tun, weil die Zeit das will und weil der Stil der Leute und weil die Außenstehenden wollen das von uns. Wir sind zunächst Kirche und Gemeinde für Gott. Auch mit unserem Leben stehen wir vor Gott. Und eine Gemeinde sollte immer fragen, was will Gott für uns? Und wenn wir genau hinhören, was will Gott für uns, dann werden wir vielleicht auch manches tun für die Menschen. Aber es muss durch den Filter durch, dass wir nicht auf alle Stimmen hören, die etwas von uns fordern. Dann wissen wir zum Schluss nicht mehr, wo der Kopf steht. Eine Gemeinde muss heute wieder ganz für Gott da sein, sich konzentrieren. Ich habe neulich in der Hofacker-Vereinigungstagung der Vertrauensleute in Korntal gesprochen und habe versucht, dass dort auch einmal zu sagen, dass das mein Eindruck ist von allen Gebieten der Welt, wo man heute wachsende Gemeinde erlebt. Dass die Leute gar nicht wild waren, oh, wir müssen allen Leuten nachlaufen, sondern sie haben zunächst einmal über der Bibel ihr Leben gereinigt, sich Gott ganz zur Verfügung gestellt und dann kamen die Menschen. Und die Menschen merkten auf einmal, dass ihre Probleme da verhandelt werden. Die Leute waren ganz nah bei der Sache, weil sie ganz Gott gegeben waren. Vor Jahren hat unsere Kirche Plakate rausgegeben, Kirche für den Menschen, für die Menschen. Da fühlte sich die Kirche richtig den Menschen zugewandt, weltlich zugewandt. Und mir hat es großen Eindruck gemacht, wie Klaus Vollmer gesagt hat, das ist die völlig falsche Parole. Die Kirche muss zunächst für Gott da sein, ganz für Gott, vom Wort Gottes geprägt, auf Gottes Stimme hören. Und wenn sie das macht, dann auf einmal kommen die Menschen, weil sie genau das finden, was Gott ihnen geben will. Wenn eine Gemeinde ganz für Gott da ist, wird sie für die Menschen sein. Aber nicht in der Weise, dass man alles nachäfft, dass man allen nachläuft, es allen recht machen will. Wachsende Gemeinde kommt aus einer neuen Heiligung, aus einer neuen Hingabe. So war es schon bei unseren Vätern, wenn die Erweckung passiert ist. Dass man sich ganz dort zur Verfügung gestellt hat. Ich habe es Ihnen schon mal da erwähnt, wie unser Ludwig Hofer gar nie nach der Menschengunst geschielt hat. Lesen Sie mal die Predigten, wie das biblisches Wort war, durch und durch. Und die Menschen kamen. Gerade deshalb, weil sie das gesucht haben. Ich habe oft den Eindruck, die Welt sucht bei den Christen, dass sie anders sind. Nicht, dass die alles auch so machen wie sonst in der Welt, sondern dass sie anders sind und ihnen das Leben bieten können, das Wort des Lebens, wo man wirklich spürt, der Tod ist durchbrochen und es gibt Hoffnung und Zuversicht. Da kommt ja in der Apostelgeschichte immer ein Wort vor, Gehorsam. Und hier steht, man muss Gott mehr gehorchen. Und das ist in unserer Zeit gar nicht mehr populär. Wir leben in einer anti-autoritären Zeit. Jetzt, was soll man dann sagen? Das kann man eben nicht ändern, sonst muss man die Bibel neu schreiben. Und wer die Bibel neu schreibt, der macht natürlich alles kaputt. Sondern das ist nötig, wenn einer zum Glauben kommen will, muss er Gott gehorsam werden. In Römer 6, Vers 5 heißt sogar, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Wer zum Glauben kommen will, der muss Gott gehorsam sein. Nun sagen wir das einem Menschen ja nicht gleich. Wir laden ihn ein und erzählen ihm, aber dann müssen wir irgendwann bei der engen Pforte sagen, du musst merken, dass das die Befreiung deines Lebens bringt. Du bist plötzlich nicht mehr den Menschen verpflichtet, sondern bloß noch allein deinem liebevollen Herrn, der dich geschaffen hat und der dich kennt. Das ist doch eine große Befreiung, wenn wir ganz zum Eigentlichen wieder durchstoßen. Und Römer 15, Vers 18 sagt Paulus, die Herzen zum Gehorsam des Glaubens zu bringen. Das war ihm wichtig, die Heiden zum Gehorsam des Glaubens zu bringen. Wir lesen es in Hebräer 11, dass der Abraham gehorsam wurde. Und das ist in unserem Leben nicht irgendetwas Schwieriges, sondern etwas Hilfreiches. Ich muss mir das nicht alles erst ausdenken. Gott hat mir schon Weisung gegeben, wie ich glücklich werden kann. Das ist in der Schrift beschrieben. Und wenn wir diesen Weg des Gehorsams, des Glaubens nicht mehr gehen, kommen wir in furchtbares Unglück. Und wir können es nur weitergeben und sagen, bei uns war es immer ganz schrecklich, wo wir den Weg des Gehorsams verlassen haben. Vielleicht finden das andere sehr eng, aber für uns ist es die Freude des Lebens. Wir können an nichts anderes mehr Freude haben, als am Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und gegenüber seiner Weisung. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Herr, gib mir Klarheit, was ich tun kann. In seelsorgerlichen Gesprächen, wenn Leute dann erzählen, wie sie in schreckliche Not und Sünde gekommen sind, ist natürlich immer so, dass jeder von uns Mitleid hat, verstehen kann. Ja, ist ja immer so, wir wissen das ja aus dem eigenen Leben, wie leicht wir abirren. Aber es bleibt trotzdem so, keine Sünde wird deshalb geduldet werden können. Und keine Sünde wird richtig, auch nicht dadurch, dass es viele gemacht haben. Gott hat uns den Weg zum Leben gewiesen. Und es ist so wunderbar, dass man nicht irren kann, wenn man diesen Weg geht. Darum ist der Gehorsam so wichtig. Erinnern Sie sich noch an den König Saul, wie der König Saul damals wartet er auf den Samuel, der Samuel kam nicht und dann lässt er schließlich, es eilt ja, die Philister sind schon angerückt und dann lässt er das Opfer bringen und opfert. Es war ja eigentlich ein Opferdienst, dass Gott das nicht will. Und das sagt Gott in 1. Samuel 15, das müssen Sie nochmal aufschlagen, das ist eigentlich so eine klassische Formulierung, die man auswendig lernen muss. 1. Samuel 15, Vers 22, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Der Gehorsam macht unser Leben frei. Wir sollten gar keine Angst davor haben, auch anderen Christen zu sagen, du musst nicht alles überlegen. Es ist ja heute komisch, wie auch unter Gläubigen ganz schwere Nöte kommen plötzlich. Ja, können wir nicht ohne Trauung zusammenleben und alle fragen. Und neulich sagte ein Führer aus dem Pietismus, es ist komisch, die Frage hat man vor 20 Jahren nicht gehabt, als wir ärmer waren. Es kommt nur mit dem Reichtum, ob man gleich seinen Lebenspartner haben kann und eine Witwenrente. Und lauter so Fragen. Im Wort Gottes ist alles so klar gewesen. Ich darf Sie immer bitten, gehen Sie den klaren Weg. Es gibt auch so viele Dinge, die jetzt zu mir reden. Ordne dein Leben. Gehorsam ist ein Geschenk. Und darum, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Das macht uns frei. Das ist nicht ein Joch, das uns einspannt, sondern das uns zum Leben bringt. Schöne Beispiele haben wir von Christen, brauchen wir jetzt gar nicht mehr erzählen. Leute, die gehorsam waren. Wir haben vor ein paar Jahren auf dem Hohentwiel eine Gedenkplatte dort oben eingesetzt, zusammen mit der Stadtverwaltung Johann Jakob Moser, der 5 Jahre auf dem Hohentwiel war. Das ist der große Staatsgelehrte, damals beim Herzog. Karl Eugen war da schon. 5 Jahre, seine Frau ist in der Zeit gestorben, der durfte nicht raus aus dem Gefängnis. Warum? Weil er in seinem Berufsleben Unrecht beim Namen genannt hat und das schreckliche Unrecht des Herzogs nicht gutheißen konnte. Dann blieb er treu, unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Er will Gott gehorsam sein. Dieser Mann, der, 70 riesige Bücher geschrieben, der größte Staatsrechtler Europas damals, der Gott treu blieb als ein Beispiel für uns und sagt, das ist Leben. Für alle empfohlen, und da können wir viele Beispiele jetzt noch nennen, was das wichtig ist, Zivilcourage haben, vor Menschen nicht zurückweichen. Wir können nicht in unrechte Dinge einwilligen, sondern wir müssen klar sagen, mit mir geht das nicht. Mir war das immer hilfreich, wenn Soldaten das erzählt haben, wo sie eingeteilt wurden zur Judenerschießung und dann gesagt haben, ich kann das nicht und den Befehl verweigert haben. Ich habe nie von einem gehört, der deshalb erschossen wurde, obwohl das möglich gewesen wäre. Wer Gott dient, es macht doch Eindruck. Und der Walter Tlach hat das erzählt, wie er nach dem 20. Juli vor der Kompanie sagen sollte, das sind alles Verbrecher gewesen, diese Offiziere, hat er gesagt, das sind keine Verbrecher. Das waren mutige Leute. Und da hat man ihm die Schulterstücke runtergerissen, dem Hauptmann, und hat ihn degradiert und in eine Strafkompanie gesetzt. Und er hat uns erzählt, ich war der Einzige von meiner Kompanie, der überlebt hat, weil ich in der Strafkompanie war. Alle anderen, meine Kollegen, sind wenig drauf in einem Angriff umgekommen. Man kann es nicht immer verrechnen, aber es ist nicht so, dass man deshalb unter die Räder kommt, weil man keine Kompromisse macht am klar gewiesenen Weg der Wahrheit. Es ist ganz schlimm, wenn wir meinen, wir müssen taktisch die Sache Gottes verteidigen oder gar noch eine Notlüge machen oder mit krummen Dingen die Sache Gottes retten. Das braucht unser Herr nicht. Und das hat großen Eindruck gemacht, dieses Zeugnis. Und es ging ihnen durchs Herz. Es war wunderbar, dass die Apostel nicht korrupt waren. Und dann am Ende noch, sie ließen sie geißeln. Das war furchtbar. Die wurden ausgepeitscht. Und dann wurde ihnen gesagt, nicht mehr im Namen von Jesus reden. Davor hat die Welt Angst. Und die Gottlosen haben Angst. Wenn die Christen im Namen von Jesus reden, vollmächtige Predigt, Menschen zusprechen, Jesus macht dein Leben neu. Jesus vergibt dir deine Schuld. Ich darf im Namen von Jesus ihnen das auch zusprechen, dass Jesus ihnen heute Abend seinen ganzen Frieden geben will. Und sie gingen fröhlich weg von dem Hohen Rat, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Sie wussten, sie sind in der Nachfolge von Jesus auf dem Kreuzesweg und das hat sie sicher gemacht. Und da waren sie fröhlich und das war das Geheimnis der wachsenden Gemeinde. Gehorsam und treu Jesus ergeben. Wir wollen beten. Herr, das bedrückt uns und wird uns auch heute Abend bewusst, wo wir faule Kompromisse gemacht haben. Du hättest uns viel mehr treffen können als Ananias und Sapphira, weil in unserem Leben sich viel Falsches findet, auch im Dienst für dich. Hat sich viel Eigenes eingemischt. Wir möchten dich ganz herzlich um Verzeihung bitten. Aber ich möchte dich auch bitten, dass du uns erneuerst und dass wir mithelfen dürfen, dass deine Gemeinde erneuert wird auf diesem Grund. Du bist der Grundstein. Einen anderen Grund kann ja niemand mehr legen. Und wir wollten das so gerne auch vielen Menschen noch zurufen, ihnen bezeugen. Herr, hilf uns, dass wir das Drohen, den Druck der Feindschaft nicht ernst nehmen, dass wir uns nicht erschüttern lassen, dass wir dir mehr gehorsam sind als allen Menschen, die auf uns einreden. Amen. Und nun singen wir noch das Lied Hirte deiner Schafe, 660. 660, das war der Benjamin Schmolk, der in Schlesien lebte, gab es ja ganz wenig Pfarrer. Die waren alle im Untergrund abgetaucht. Der Benjamin Schmolk hat diese wenigen, eine dieser Gnadenkirchen betreut, hat sehr wunderbare Lieder geschenkt. In einer schweren Verfolgungszeit durch die katholischen Habsburger damals in Schlesien. Und auch dieses Lied ist wunderbar. So singen wir alle 6 Verse, nachdem wir so eine herrliche Begleitung haben. Vielen Dank. Das ist profimäßig.
Hirte deiner Schafe, der von keinem Schlafe etwas wissen mag. Deine Wundergüte war mein Schild und Hüte den vergangenen Tag. Sei die Nacht auf der Wacht und lass mich von deinen Scharen und bewahren.
Ist ihnen die
Leib